Deutschlandfunk Kultur. Fazit. Mit Britta Bürger.
Schönen guten Abend. Mir gefällt ein Mann enorm, trägt er eine Uniform. Naja, das sagt die Großherzogin von Gerolstein in Jacques Offenbachs Erfolgsoper. Kurz vor seinem 200. Geburtstag ist sie heute Abend in seiner Geburtsstadt Köln neu inszeniert worden. Gleich gibt's bei uns die Premierenkritik. Wir bleiben in Köln und schauen auf die Kolbstraße, 15 Jahre nachdem der NSU dort das verheerende Nagelbombenattentat verübt hat. Ein geplantes Mahnmal gibt es bis heute nicht. Und dann hören wir, wie die Choreografin Meg Stewart den Tanzkongress 2019 in Dresden zu einem großen Selbsterfahrungshappening gemacht hat. La Grande Duchesse de Gerolstein, diese Opera Bouffe von Jacques Offenbach, hat alles, wonach Paris vor 150 Jahren gierte. Esprit, Biss und Erotik, Witz, zündende Melodien und starke Rhythmen. Chanson Militär, eine der großen Ensemble-Szenen aus Jacques Offenbachs La Grande Duchesse de Gerolstein, die Großherzogin von Gerolstein. Zum 200. Geburtstag des Komponisten hat sich der französische Dirigent und Offenbach-Spezialist François-Xavier Roth die berühmte Operette vorgenommen und Ulrike Gondorf war am Abend in der Premiere an der Oper Köln. Schönen guten Abend.
Ja, guten Abend.
Hier ist ja anscheinend voller Leidenschaft gespielt worden heute Abend.
Ja, Chefsache außerdem, François-Xavier Roth ist ja der Chefdirigent des Gürzenich-Orchesters und der Chef der Oper und hat sich selber des Offenbachs angenommen, eine große alte Liebe von ihm, wie er mir auch im Vorfeld erzählt hat. Wir haben gehört, er geht zügig zur Sache mit sehr viel Schwung, Leidenschaft, Esprit. Es kommen auch diese kleinen Pointen sehr schön. Es ist alles sehr angespitzt, diese Musik. Wir haben ja gehört, ein militärisches Stück, das hat mit dem zentralen Thema der Leidenschaft der Großherzogin für die Männer in Uniform zu tun. Und da hören wir dann die Trommler und die Pfeifer, alles so ein bisschen ironisierte Militärkapelle auch, die da im Graben sitzt. Also das war alles sehr schön. Es war nur ein bisschen viel des Guten, muss man auch gleich sagen. Der Abend dauert an die 4 Stunden, ungestrichen, alle Ballettmusiken, alle Reprisen, sehr viel Dialog. Und dann hat man irgendwann das Gefühl, so viel Soufflé kann man eigentlich gar nicht essen.
Auch das Regie- und Ausstattungsduo kommt aus Frankreich. Barbe Doucet gibt es oft im Doppelpakt. Renaud Doucet und André Barbe. Was haben die beiden sich einfallen lassen?
Die haben sich eine Aktualisierung einfallen lassen und da waren sie ja prinzipiell mal auf dem richtigen Weg, denn Offenbach hat ja auch ganz tagesaktuelle Dinge aufgegriffen, seine Darsteller ermuntert, wie Kabarettisten plötzlich aktuelle Anspielungen zu machen auf Leute, die da vielleicht einfach zufällig im Zuschauerraum saßen und Ähnliches. Und hier bei uns im Westen, da ist ja eine große aktuelle brennende Frage im Moment, die Braunkohle und die Kämpfe um die Erhaltung des Hambacher Forsts. Und das ist der Rahmen, den das französische Regie-Team dem Abend gegeben hat. Also die Soldaten sind keine Soldaten. Die Soldaten sind die Waldbesetzer. Die Großherzogin ist eine Möchtegern-Öko-Unternehmerin, sag ich mal. Der Name Gerolstein lenkt uns ja auch gleich in die Richtung, woher wohl ihre Waren und ihre Geschäftsidee kommen. Mhm. Und ihr in Aussicht genommener, aber lange verschmähter Bräutigam ist der Erbe einer großen und hier in Köln sehr bekannten Bäckereikette. Also da merkt man, es ist so ein bisschen karnevalistisch hier im Milieu verortet. Ja, einerseits gute Idee, andererseits problematische Idee. Denn diese Leute sind natürlich ein bisschen die karikierten Öko-Schlaffis auch. Also sie sind irgendwie so kostümiert zwischen Hippie und Waldschratt, würde ich mal sagen. Und das geht dann mit dieser Musik nicht so richtig zusammen. Das Setting des ersten Akts, in dem diese Militär, eigentlich Militärbilder bei Offenbach spielen, ist hier ein ganz vergammelter Campingplatz, so ein Zeltlager, wo sich diese Waldbesetzer versammeln. Also im Prinzip der Ansatz zu begrüßen, aber die Idee durchgezogen, funktioniert da nicht so richtig. Und im zweiten und dritten Akt gerät sie auch vollkommen außer Sicht.
Naja, und passt das in unsere Zeit, die Grünen Ideen, die gerade so en vogue sind, zu karikieren?
Also es passt sicher zu Offenbach, denn Offenbach hat auch durchaus Dinge karikiert, wo wir sagen, aber das sind doch eigentlich die Guten auf der richtigen Seite. Natürlich hat er auch immer die Falschen aufgespießt, also die mit den reaktionären Ideen. Aber er hat schon die Satire auch ziemlich grenzenlos betrieben. Und insofern würde ich sagen, hätte man das ruhig machen können. Man ist nur mit diesem ganzen Milieu in eine Mentalität, in eine Haltung hineingekommen, die einfach mit der Zackigkeit und der Energie dieser Musik irgendwie schlecht zusammengeht, hatte ich den Eindruck.
Was für eine Bühne haben die dann aufgebaut?
Ja, im ersten Akt eben diesen vergammelten Campingplatz, dieses Basislager der Waldbesetzer. Und im zweiten und dritten Akt, das spielt dann bei der Großherzogin, in dem Fall also bei der Unternehmerin. Das ist schick, ein bisschen durchaus historisierender, zweites Kaiserreich prompt, ein großes Bett mit Vorhang davor und ein ganz modernes Kunstwerk, das sowieso ein Jeff Koons, so ein schillerndes, glitzerndes, spiegelndes Kunstwerk aussieht. Das ist der Frosch, den die Großherzogin als Firmenemblem führt, natürlich auch mit einem ökologischen Hintergedanken.
Mhm. Wie war das Ganze sängerisch, Frau Gondorf?
Wir haben einen großen Star gesehen heute Abend, Jennifer Lamour, eine Sängerin, die schon alles in ihrer Karriere auf der Liste hat, die Met, die Scala, die Covent Garden. Die hat lange Zeit gegolten als Spezialistin für ein ganz virtuoses Barockrepertoire. Heute debütiert sie als Großherzogin. Die Stimme ist nach wie vor prima präsent. Ihre Bühnenpräsenz, ihr Charme, ihre Ausstrahlung ist ganz wunderbar. Also sie war absolut der Star des Abends. Neben ihr die lyrische Partie, die war auch sehr gut besetzt. Emily Hindrichs, eine junge lyrische Sopranistin aus dem Kölner Ensemble, die für die übrigen schönen Farben zuständig war. Fritz, der Soldat, in den sich die Großherzogin verguckt, Dino Lüthi, das hat nicht so ganz hingehauen. Das war eine Partie, die ihm vielleicht nicht ideal gelegen hat. Ja, und dann noch ganz viele Leute in ganz vielen kleinen Rollen.
Ulrike Gondorf über die Kölner Premiere von Jacques Offenbachs Operette La Grande Duchesse de Gerolstein. Eine Produktion zum 200. Geburtstag des Komponisten. Und der ist am 20. Juni. Dankeschön, Frau Gondorf.
Gerne.
Heute vor 15 Jahren ist in der Kölner Kolbstraße eine Nagelbombe explodiert. 22 Menschen sind bei dem Anschlag verletzt worden, 4 davon schwer. 7 Jahre lang haben die Ermittlungsbehörden im Dunkeln getappt und die Bewohner der Kolbstraße unter Generalverdacht gestellt. Von türkischer Bandenkriminalität war die Rede, von Schutzgelderpressung, einem Anschlag der PKK oder auch islamistischen Terroristen. Erst 2011 hat sich der nationalsozialistische Untergrund zu diesem und weiteren Anschlägen bekannt. Umso erschütternder ist es, dass vor der heutigen Gedenkveranstaltung Drohbriefe in Briefkästen und Geschäften platziert wurden, wie Oliver Köhler berichtet.
In den Briefen werden Muslime aufgefordert, Deutschland zu verlassen, sonst müssten sie mit Angriffen rechnen. Die Polizei geht zwar von keiner konkreten Bedrohung aus, doch viele Besucher sagen, sie machen sich Sorgen.
Natürlich macht man sich da Gedanken, aber ich weiß jetzt nicht, wer auf diese dumme Idee gekommen ist. Das muss man erstmal herauskriegen, bevor man jetzt alles Alarmglocken schlägt.
Im Hinterkopf ist immer so eine Angst.
Gerade auch, wenn man einen Nagelbombenanschlag hinter sich hat, ist das einfach das, was da drin steht, auch Tatsache, was man erlebt hat. Und irgendwo ist das eine Drohung darüber, dass man es nochmal macht.
In Reden und Diskussionsbeiträgen haben Politiker, Anwohner und Vertreter muslimischer Organisationen die Drohungen scharf verurteilt. Die Täter müssten rasch gefunden und vor Gericht gestellt werden, fordert auch die Kölner Oberbürgermeisterin Henriette Reker.
Ich kann nur sagen, diese Aktion, die ist so widerwärtig, dass sie uns noch enger zusammenführt und wir gegen alle Dinge zusammenhalten werden, die unsere Gemeinsamkeit in der Stadt stören.
15 weiße Tauben sind heute in den Himmel über der Kölner Kolbstraße geflogen, eine für jedes Jahr, das nach dem Nagelbombenattentat vergangen ist. Der Unmut der Bewohner der Kolbstraße ist nach wie vor groß, berichtet Hans-Christoph Zimmermann.
Es sind noch 15 Jahre jetzt her und wir sind an einem neuen Punkt, nämlich, dass die Menschen immer noch nach 15 Jahren um ein würdiges Mahnmal kämpfen müssen.
Kutlu Yurtseven von der Initiative Kolbstraße ist überall, kann seinen Ärger nicht verbergen. Selbst 15 Jahre nach dem Nagelbombenanschlag und 8 Jahre nach der Selbstbezichtigung des nationalsozialistischen Untergrunds als Täter ist der Unmut in der Kolbstraße immer noch groß. Denn bis heute hat die Stadt Köln keine Form des Gedenkens gefunden, die dem Leid der Opfer gerecht würde. Nur einmal machte sich kurz Hoffnung auf ein gemeinsames Gedenken breit, so Peter Bach von der Geschichtswerkstatt Mülheim.
Es war vielleicht 2014 so ein Gefühl aufgekommen, die Stadtgesellschaft hat verstanden, wir gehen jetzt einen gemeinsamen Weg.
Damals, ein Jahr nach Beginn des NSU-Prozesses, hielt die Stadt eine große Gedenkveranstaltung unter dem Namen Birlikte, Zusammenstehen, ab. Unter lauter medialer Begleitmusik wurden zahlreiche Stars aufgefahren. Der Kölner Oberbürgermeister Jürgen Roters gab den Zeremonienmeister und sogar der Bundespräsident war zugegen. Ein Strohfeuer des Gedenkens, denn das Zusammenstehen währte nicht lange. Der 15. Jahrestag, der heute mit Podiumsdiskussionen, einem Musikprogramm und einem langen Tisch in der Kolbstraße begangen wurde, war von Missstimmung überschattet.
Also die ganze Geschichte um den Anschlag rum ist für die Kolbstraße einerseits eine sehr bittere Erfahrung und andererseits auch eine Erfahrung, dass sie das Gefühl haben, ändert sich eigentlich nichts in der Art und Weise, wie wir wahrgenommen werden.
Kutlu Yurtseven.
Das ist jetzt der zentrale Gedanke, dass die Leute zwar wissen, was passiert, aber dass es noch nicht aufgehört hat. Ja, es sind ja die gleichen Strukturen. Damit will ich jetzt nicht sagen, dass die Stadt rassistisch ist, aber die Strukturen sind die gleichen.
Streitpunkt ist das vollmundige Versprechen der Stadt, mit einem Mahnmal einen zentralen Ort des Gedenkens zu schaffen. Die Stadt hat bereits 2015 die Errichtung eines Denkmals im Rat beschlossen. Sie hat außerdem einen künstlerischen Wettbewerb durchgeführt, aus dem Ulf Aminde als Sieger hervorging. Sein Entwurf bildet den Grundriss des Hauses, vor dem die Nagelbombe explodiert ist, in Form einer Betonplatte am Ort des Mahnmals nach. Besucher können dann mit Hilfe einer App Filme von Kölner Bürgern, von Bewohnern der Kolbstraße oder Initiativen auf das eigene Smartphone oder Tablet laden.
Diese Filme werden ein kuratiertes Archiv, ich nenne es ein Archiv des migrantischen Widerstandes gegen Rassismus und Diskriminierung.
Das von Ulf Aminde geplante Mahnmal nimmt eine Fläche von immerhin 550 Quadratmetern ein und soll direkt an der Ecke Kolbstraße-Schanzenstraße seinen Ort finden. Dies ist zumindest der Standort, der in einem Beschluss des Rates der Stadt als Wunschareal benannt wurde. Zu einer Zeit allerdings, als es das Mahnmal noch gar nicht gab. Ein Schuss ins Blaue also. Noch abstruser allerdings, dass das Wunschareal gar nicht der Stadt Köln gehört, sondern einer Investorengruppe, die noch gar nicht weiß, was sie mit dem Grundstück überhaupt vorhat. Nichtsdestotrotz hat die Stadt für das fremde Grundstück mit Einwilligung der Investoren ein städtebauliches Werkstattverfahren veranstaltet. Der damals von der Jury gekürte Architektenentwurf verlegte das Mahnmal dann allerdings an eine völlig andere Stelle als gewünscht. Verfahrener könnte die Situation also gar nicht sein. Die Investoren fühlten sich von der Dimension des Mahnmals überrollt und sehen sich weder an das Werkstattverfahren noch an den Ratsbeschluss der Stadt gebunden. Immerhin signalisieren sie Entgegenkommen, so Sprecher Bernd Odenthal.
Das ist in keinem Fall eine Zusage, sondern einfach nur die Aussage, dass wir das Ganze, wenn wir bauen werden, wohlwollend betrachten werden.
Von der Stadt Köln war trotz mehrfacher Anfragen keine Stellungnahme zu erhalten. Klar ist, dass Politik und Verwaltung im Rausch der Belikte-Euphorie nach 2014 völlig überzogene Versprechungen gemacht haben. Schlechtes Gewissen und guter Wille triumphierten über Realitätssinn. Das gilt für die Stadt Köln, aber auch für die Bewohner der Kolbstraße und die zahlreichen Initiativen, die sich für das Mahnmal einsetzen. Man mag von den Investoren halten, was man will. Das Grundstück an der Ecke Kolbstraße-Schanzenstraße im Kölner Stadtteil Mülheim bleibt ihr Eigentum. Und dieses Eigentumsrecht ist auch durch ein moralisch noch so gewichtiges Anliegen nicht auszuhebeln. In einer Pressemeldung vom Wochenende hat die Stadt endlich ihr Versagen eingestanden. Sie kündigte eine Verlegung des Mahnmals an einen Standort an, auf den die Verwaltung unmittelbaren Zugriff habe, wie es heißt. Ob das den Bewohnern der Kolbstraße allerdings zu vermitteln sein wird, darf man angesichts der verhärteten Fronten mit Fug und Recht bezweifeln.
15 Jahre nach dem Kölner Nagelbombenanschlag des NSU, noch immer gibt es kein Mahnmal. Sie hören Fazit, die Kultur vom Tage. Der Tanzkongress, so heißt er offiziell, ist ein Leuchtturmprojekt der Kulturstiftung des Bundes. Er findet alle 3 Jahre statt, diesmal noch bis morgen im Festspielhaus Hellerau in Dresden. Zum ersten Mal hat man die Kongressleitung einer Künstlerin übertragen, der amerikanischen Choreografin Meg Stewart, bekannt für ihre Lust am Sprengen von Grenzen. Und das hat sie auch mit dem Kongressformat gemacht. Keine Diskussionspanels auf Metaebene, überhaupt kein gedrucktes Tagesprogramm, sondern die Forderung an alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer, 5 Tage lang vor Ort zu bleiben. Elisabeth Nehring hat einen der streng limitierten Plätze bekommen. Schönen guten Abend.
Guten Abend.
Es sollte also kein Kongress im konventionellen Sinne werden. Was war es denn stattdessen?
Ja, dramaturgisch war dieser Kongress etwas gleitender und offener konzipiert als Kongresse normalerweise. Das Festspielhaus und der angrenzende Garten wurden komplett bespielt mit kleineren und größeren Veranstaltungen. Ist nicht das richtige Wort, eher Workshops und Gesprächsrunden. Hier wurde Yoga gemacht, dort meditiert, an anderen Stellen auch mal einen Vortrag gehalten oder ein Ritual abgehalten. In großer Runde wurden Gespräche geführt, allerdings tatsächlich wirklich keine Panelgespräche. Vieles hat gleichzeitig drinnen und draußen stattgefunden, manchmal auch bei offenen Fenstern, sodass man von drinnen Urschreier gehört hat, während draußen im Garten geboxt wurde und in der offenen Teeküche gleichzeitig Dichterlesungen stattgefunden haben. Also es ist so eine ganze Landschaft zum Leben, sich austauschen und gemeinsam arbeiten, in und um Hellerau entstanden. Das gute Wetter hat dem natürlich zugespielt. Wobei der Aspekt der Gestaltung auch deutlich wurde, denn das alles war nicht zufällig. Die Räume wurden immer wieder verändert von Veranstaltung zu Veranstaltung. Man konnte sich Materialien nehmen, etwas bauen. Und das Ganze stand ja vor allen Dingen unter dem Motto der Gemeinschaftsbildung. Das war wirklich das Ziel dieses Tanzkongresses. Und so wurden zum Beispiel auch gemeinschaftsbildende Aktionen verlangt, wie gemeinsames Kochen und Abwaschen, was ja zur Community immer beiträgt, wo auch alle mitgemacht haben.
Das richtete sich eben tatsächlich an alle, die da teilgenommen haben. Darunter waren sehr viele Künstlerinnen und Künstler in diesem Jahr. Wurden denn überhaupt auch Performances gezeigt?
Nein, es gab überhaupt keine Aufführungen in diesem Jahr. Das ist tatsächlich sehr ungewöhnlich. Stattdessen gab es gemeinsame Feste, wie zum Beispiel ein Dinner am Freitagabend, zu dem man sich mit sehr toll ausgesuchter Kleidung oder Stoffen kostümieren konnte, aber nicht musste. Also die waren auch nicht historisch und man musste das nicht zwanghaft, sondern der Fantasie war da freien Lauf gelassen. Bei diesem Dinner wurde gleichzeitig spontan gesungen und musiziert. Also es gab auch ständig Bewegung, weil alle mitgeholfen haben, aufzutragen, abzutragen und so weiter. Da musste ich zum Beispiel sehr an die Bauhausfeste denken, wo ja auch die Feier und alle Künste zusammengekommen sind. Und ein anderer, ich glaube wirklich für alle, die dabei waren, sehr beeindruckender Moment war die Bewegungsmeditation Totentanz, die nur im Titel was mit der Ausdruckstänzerin Mary Wigman zu tun hatte, wo ca. 70 Leute zu sehr wilder Live-Musik 1 Stunde lang gemeinschaftlich im Festspielhaus im Oval gelaufen sind, während andere aus flexiblen Holzleisten eine ganz komplexe und gleichzeitig fragile Raumstruktur geschaffen haben. Und ich glaube, dieses kollektive Erlebnis, das war eine wirklich der besten Performances, die ich seit langer Zeit erlebt habe. Und die hat auch gut gezeigt, worum es hier ging, nämlich darum, Kunst, Tanz, Choreografie als Erfahrung deutlich und auch wirklich erlebbar zu machen und daraus Impulse zu setzen für die künstlerische Arbeit, aber auch für das gesellschaftliche Zusammenleben.
Also es klingt stark nach Selbsterfahrung, nach kollektivem Suchen, nach Ansätzen, die es auch schon mal gab in Ansätzen in den 20ern, aber auch in den 70er und 80er Jahren. Ist es das, was Meg Stewart da versucht hat, das, was in der Tanzszene schon mal lebendig war, zu aktivieren?
Ja, es war klar, dass sich dieser Tanzkongress auf die utopischen Modelle der 10er und 20er Jahre bezogen hat. Man musste da auch ständig an Monte Verità denken, also die Idee des Zusammenlebens, Zusammenarbeitens, Kunstschaffens, aber auch in der Natur sein, mit der Natur sein. Mir kam es vor wie eine sehr zeitgemäße Version jener Utopien, die eben vor 100 Jahren schon die Runde gemacht haben und die ja auch ein paar Jahre lang dann verwirklicht wurden. Damit war man natürlich im Festspielhaus Hellerau genau am richtigen Ort, denn das Festspielhaus wurde ja als Ort für künstlerische Experimente gebaut. Und wenn man davon ausgeht, dass so ein Kongress als ja, Kontinuum von Raum und Zeit, sage ich mal, auch so ein Platz für Impulsgebung ist, dann hat das wirklich gut funktioniert. Das muss ja nicht immer in konventioneller Form daherkommen. Es waren dieses Mal ganz, ganz viele Künstler da. Das fand ich beeindruckend. Und ich finde, dass die Entscheidung, den Tanzkongress mal in die Hände einer Künstlerin zu geben und von ihr wirklich ausrichten zu lassen und auch die Praktiken, die künstlerischen Praktiken wirklich aufleben zu lassen, ein richtiges und gutes Signal war.
Aber strömte davon auch irgendwas Politisches aus, hinein in eine Stadt, in die Stadt Dresden?
Ich würde sagen, das war der Schwachpunkt des diesjährigen, ansonsten sehr inspirierenden Tanzkongresses. Man hat sich natürlich schon gefragt, ist das jetzt das richtige Zeichen im politischen Sinne, hier und jetzt in Sachsen mit einer unglaublich erstarkten AfD, die da überall plakatiert, kein Cent für politisch motivierte Kunst. Wir haben darüber viel gesprochen. Ich habe zu ihrer Haltung, was dieser Tanzkongress für sie bedeutet, eine junge Dresdner Choreografin befragt, Anna Till.
Ich finde jetzt den Tanzkongress wie auch ein Geschenk oder auch ein Ort, an dem ich wiederum andere Strategien kennenlernen kann. Ich kann ganz viele Menschen aus verschiedenen Ländern, aber auch aus verschiedenen Zusammenhängen hier kennenlernen. Die treffen hier aufeinander. Zum einen kommen die zu uns, also die kommen nach Dresden. Das heißt, sie sehen auch erstmal diesen Ort, den man vielleicht nur aus den Medien kennt. Also ich denke, dass das danach, dass wir damit weiterarbeiten werden eigentlich, was wir hier erleben. Mir gibt es Kraft, hier zu bleiben, also auch zu sagen, ich bleibe in Dresden.
Also Anna Till spricht ja hier sehr über die positiven Auswirkungen. Es gab einen Publikumstag am Samstag, da waren alle eingeladen, die bisher nicht kommen konnten. Den hätte man stärker öffnen müssen, tatsächlich in die Stadt hinein. Am Ufer der Elbwiesen lag ein Schiff, da konnten eben alle kommen. Aber letztlich blieb man auch da unter sich und das war wirklich schade. Da hätte man an einer ganz großen, generösen Geste die Stadt einladen müssen und sagen müssen, alle kommt her. Und das hat nicht stattgefunden, das war verschenkt.
Elisabeth Nehring über den Tanzkongress 2019. Am Pfingstmontag geht er in Hellerau zu Ende. Vielen Dank.
Gerne.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten.
Und die hat jetzt Cantürk Kiran.
Kulturstaatsministerin Monika Grütters plant einen Gratissonntag für Berliner Museen, die dem Bund unterstellt sind. Einmal im Monat könnte man dann zum Beispiel umsonst in eines der Häuser der Stiftung Preußischer Kulturbesitz, also in die Einrichtungen auf der Museumsinsel oder in den Hamburger Bahnhof. Zuvor hatte Berlins Kultursenator Klaus Lederer angekündigt, die Landesmuseen einen Sonntag pro Monat ohne Eintritt zu öffnen. Die Schriftstellerin Anke Stelling ist mit dem Friedrich-Hölderlin-Preis der Stadt Homburg ausgezeichnet worden. Ihre Prosa analysiere auf hochsensible Weise die Mittelstandsgesellschaft der Gegenwart, urteilte die Jury. Stellings Romane Bodentiefe Fenster, Fürsorge und Schäfchen im Trockenen bildeten zusammengenommen eine Trilogie moderner Gemeinschaft. Der Preis ist mit 20.000 Euro dotiert und wird jährlich vergeben. Auch in diesem Jahr zog der traditionelle Umzug des Karnevals der Kulturen durch Berlin hunderttausende Besucher an. 74 Gruppen mit rund 4.400 Teilnehmern waren dabei. Neben Tanz- und Musikensembles gab es auch Gruppen, die sich politischen Themen widmeten. Julia Wissmann berichtet.
Darunter sind 15 Formationen mit explizit politischen Botschaften, die ein Zeichen setzen wollen gegen Umwelt- und Meeresverschmutzung oder bei denen Frauen- und Flüchtlingspolitik im Fokus stehen. Die Teilnehmer kommen aus Indien, Südkorea, Angola oder Brasilien. Weniger motorisierte Wagen und ein kürzerer Soundcheck sollen den Lärm reduzieren. Für mehr Sicherheit wurden die Sperrzonen erweitert und erstmals Videokameras installiert.
Der Karneval der Kulturen hatte am Freitag mit einem Straßenfest begonnen und endet am Pfingstmontag. Die 7. Ausgabe des Philosophiefestivals Phil Cologne kann in diesem Jahr einen Besucherrekord verzeichnen, wie der Veranstalter mitteilt. An den 7 Festivaltagen sind knapp 14.000 Gäste zu Vorträgen, Streitgesprächen und Diskussionen zusammengekommen. Dabei wurden Probleme der Gegenwart und die großen Fragen des Lebens diskutiert. Unter anderem mit dem grünen Politiker Robert Habeck, der ehemaligen Bildungsministerin Annette Schavan und dem Autor und Juristen Bernhard Schlink. Heute ist Donald Duck 85 Jahre alt geworden.
Donald ist eine Ente wie du und ich. Wenn man Mickey Mouse nimmt, der ja eigentlich der Star bei den Disney-Studios ist, das ist immer ein geradliniger, aufrichtiger Charakter. Donald darf auch mal anders sein. Der darf Wutausbrüche kriegen, hat er ja sehr häufig. der darf seine Neffen, die er eigentlich erziehen sollte, auch mal ungerecht behandeln. Der darf kindisch sein, der darf einfach alles Mögliche sein und er darf einfach auch scheitern.
Sagte Alexandra Henschel, die Leiterin des Erika-Fuchs-Museums, benannt nach Donalds Übersetzerin. Seinen ersten Auftritt hatte er im Zeichentrickfilm »Die kluge kleine Henne«, wenn auch nur in einer Nebenrolle. Von da an eroberte er die Welt.
Was für eine Epoche, 1933 bis 1955. 20 Jahre, in denen Europa geprägt war vom aufkommenden Faschismus, vom Spanischen Bürgerkrieg, dem Zweiten Weltkrieg und dem Holocaust. Gefolgt von den Nachkriegsjahren und der Stimmung des Kalten Krieges. Welche Spuren hat diese Zeit im Werk von Künstlerinnen und Künstlern hinterlassen? Wie haben sie in diesen 20 Jahren kreativ bestehen oder auch widerstehen können? Wie haben sie auf die Katastrophen jener Zeit reagiert? Mit Blick auf die eigene Sammlung versucht das Kunsthaus Zürich Antworten zu finden in der neuen Ausstellung Stunde Null Kunst von 1933 bis 1955. Kuratiert hat diese Schau der Sammlungskonservator Philipp Büttner. Schönen guten Abend, Herr Büttner.
Guten Abend.
Mit diesem Begriff Stunde Null beschreibt man ja gemeinhin den 8. Mai 1945, vielleicht noch die unmittelbare Nachkriegszeit in Deutschland. Warum haben Sie den Begriff jetzt so weit ausgedehnt, 20 Jahre?
Ja, ich verstehe die Frage. Das ist ja ein sehr langer Zeitraum, das sind 22 Jahre und die Stunde Null, das ist eigentlich ein Moment. Trotzdem ist es so, dieser Moment, der prägt im Prinzip die ganze Entwicklung vorher, geht ja auf den Krieg zu und das steigert sich immer mehr in diese schrecklichen Ereignisse hinein. Dann kommt der Moment des Kriegsendes und dann fängt etwas ganz Neues an. In Europa gehen die Türen, die Fenster wieder auf, die Kunst kann wieder fliegen, kann sich entwickeln. Und von dem her ist es sozusagen dieser eine Tag, dieser eine gedrängte Moment, steht einfach, wenn man so will, sinnbildlich für diese ganze Wasserscheide, wenn man so will, die sich da abspielt. Und deswegen fanden wir den Titel auch griffig und haben es so entschieden.
Sie zeigen rund 70 Werke aus Ihrer Sammlung, die zum Teil auch lange nicht zu sehen waren. Welche Antworten haben Sie denn jetzt bei dieser Neubetrachtung gefunden? Wie haben Künstlerinnen und Künstler auf diese Zäsur 33 reagiert?
Ja, es ist erstaunlich komplex. Ich muss zunächst sagen, in der Schweiz ist das Ganze ja doch deutlich anders als in Deutschland. Wir haben hier auch diese konservative, konventionelle, figürliche Kunst noch in den 30er Jahren. Aber was wir halt gar nicht haben, ist halt diese, wenn man so will, staatlich verordnete Blut- und Bodenkunst. Das kennt die Schweiz nicht. Das hat das Kunsthaus auch nicht gekauft. Und deswegen war es eine große Chance, diese Vielfalt, die man hier hat, einfach zu zeigen. Wenn ich erstmal die Jahre nehme bis zum Kriegsausbruch, sagen wir mal, in der Schweiz gibt es eine wichtige Gruppierung von Surrealisten. Es gibt daneben figürliche Künstler, die eigentlich ganz traditionell arbeiten, mit großer Qualität, also richtig mit einem guten Kolorismus auch. Und daneben gibt es natürlich auch in der Kunsthaussammlung auch die berühmten Figuren. Es gibt Paul Klee, es gibt Alberto Giacometti als Schweizer Künstler, der in Paris tätig ist. Es gibt eine große Komplexität und das war für mich sehr, sehr spannend zu sehen, dass man eigentlich den Bildern immer ein bisschen ansieht, in welcher Phase sie entstehen, aber mit ganz verschiedenen künstlerischen Sprachen. Das ganz Traditionelle, das aber auch dann sehr ausdrucksstark werden kann oder das Experimentelle, Avantgardistische. Und das geht dann ab dem Kriegsanfang zu. Dann wissen wir ja, die Surrealisten gehen nach Paris, nach New York, die gehen ins Exil und entwickeln dort ihre Kunst weiter, beeinflussen die amerikanische Kunst. Dann kommt das Kriegsende, in Paris entsteht das Informel, die Icône de Paris. Die Figuren verschwinden für eine Zeit lang. Ich habe das ein bisschen zugespitzt mit Gruppierungen, die hier die figürlichen, hier die surrealistischen Werke. Ich habe das auch auf starke Kontraste zugespitzt. Ein Beispiel, 1940 malt Chagall ein sehr wichtiges Bild, ein großes Bild, das heißt der Märtyrer. Das zeigt einen jüdischen Mann, der an einem Pfahl gefesselt ist, ein wenig wie ein Gekreuzigter. Er trägt dieses jüdische Tuch, den Talit. Und das ist Russland, man sieht ein Pogrom, da werden Leute verfolgt, die sich auf das Synagogendach zu retten versuchen. Und daneben aus dem gleichen Jahr ein konventionelles Schweizer Bild, eine junge Frau, die praktisch am Spinnen ist. Und diese Bilder sind im gleichen Jahr entstanden. Das eine in der geborgenen Schweiz, ohne direkte Gefahr, sage ich jetzt mal. Das andere, dieses Bild einer Katastrophe von verfolgten Menschen. Wenn man das nebeneinander hängt, ist es sehr beeindruckend, weil man irgendwie sieht, wie die Künstler auf die Situation reagieren. Auch der Schweizer Künstler, da spürt man auch eine Suche nach Geborgenheit, nach Schutz. Aber in einer Situation, in der jetzt niemand unmittelbar bedroht ist, wogegen Chagall das ganz dramatisch ist. Und solche Zuspitzungen sind sehr spannend.
Ziehen sich diese Kontraste, also auch diese Gegenüberstellung von Bildpaaren jetzt als Präsentationskonzept durch diese Ausstellung?
Ja, ich habe immer wieder versucht, das mit einigen Bildpaaren zuzuspitzen. Es gibt auch kleine Gruppen von Werken, wo verwandte Werke nebeneinander sind. Aber ich kann noch zwei Beispiele erwähnen. 1951, ein sehr spannendes Jahr in der Ausstellung. Das ist die Zeit, wo die Kunst wieder frei ist. Wir haben von Riopel ein leuchtendes All-Over-Bild mit fröhlichen, jubilierenden Farben. Daneben ein wichtiges Bild von Jackson Pollock, dem großen Hauptmeister des abstrakten Expressionismus, 51. Und daneben stellt sich vor ein Bild eines Schweizer Künstlers, der heißt Walter Sauter. Sein Bild ist genau gleich groß wie das von Pollock, im genau gleichen Jahr entstanden. Er ist nur ein Jahr jünger als Pollock, ein grundverschiedenes Bild. Wir sehen ihn im Atelier stehen, er wirkt so ein bisschen erschöpft. Das Bild hat irgendwie so auch etwas ersucht. Er sucht auch, wie kann ich die Fläche aktivieren. Neben Pollock wirkt das ein bisschen altertümlich, aber es ist auch ein gutes Bild. Und auf einen Blick erfährt man zwei komplett verschiedene Situationen zur gleichen Zeit. Aufbruch in den USA, komplett neue Register für die Kunst und in der Schweiz der Versuch, noch das Figürliche noch weiter zu pflegen. Und das ist sehr eindrucksvoll, weil man auf einen Blick erkennt, wie grundverschieden die Dinge sind, die geschehen und wie beide auf ihre Art doch vom Zeitgeist getroffen sind.
Mhm. Als Sammlungskonservator haben Sie ja auch die Ankaufspraxis im Blick. Sie haben vorhin gesagt, was Sie nicht gekauft haben. Wann sind denn die Werke dieser Jahre 1933 bis 1955 in die Sammlung gekommen?
Ja, das ist eine sehr, sehr spannende Frage. Man muss wissen, dass ein Großteil der Werke, die wir in dieser Ausstellung zeigen können, ist eigentlich erst nach dem Zeitraum, um den es geht, also nach der Mitte der 50er Jahre überhaupt erst angekauft worden. Also Pollock zum Beispiel hat man erst später gekauft. Also Surrealismus wurde auch erst so knapp erst angefangen zu kaufen. Das heißt, ein Großteil der Werke wird erst nachher gekauft. Und also erst nachher entsteht dieses Tableau der Zeit, wie wir es heute zeigen können. In der Zeit selber hat man halt erstmal diese bekannten, ich sage jetzt mal konservativen, aber sehr guten Schweizer Künstler gekauft, dass das nicht abwerten. Das sind wirklich traditionell geschulte Künstler, die wirklich sehr schöne Bilder machen. Die haben dann gekauft und interessanterweise die École de Paris, also das, was in Paris passiert, mit Wohls, aber auch mit Nicolas de Staël, mit Mathieu, Soulages, solche Dinge, hat man dann noch in den 50er Jahren gekauft, Anfang 50er Jahre, ein neuer Direktor hat nach Frankreich geblickt und das hat man dann sofort gekauft, zum Teil im gleichen Jahr. Aber der Pollock und die anderen, die kommen später und von dem her können wir jetzt einfach zeigen, was das Kunsthaus nach diesen Jahren hat. Aber ein Großteil der Bilder kam erst in den 60er, 70er, auch 80er Jahren, die Sammlung.
Sie haben jetzt als Beispiele sehr viele männliche Künstler genannt, aber ich habe im Katalog geblättert und gesehen, dass ja auch in dieser Zeit sehr viele Arbeiten von Künstlerinnen angekauft wurden.
Ja, das ist großartig in der Ausstellung. Wir haben eine ganze Reihe von Werken, die auch sehr überraschend sind. Zum Beispiel gibt es eine Schweizer Bildhauerin, die war in New York im Exil, die heißt Isabel Walsberg. Und hat ganz eigenwillige Skulpturen gemacht, die ich sie so eigentlich überhaupt nicht anders kenne. Jetzt müssen sie einfach aus Buchsbaumruten macht sie erst so was wie einen kleinen Kubus, der, und drin staut sie diese Ruten zusammen, macht Bündeln daraus. Also eine extrem moderne, kühne Position. Und das ist jetzt auch in der Ausstellung drin, ist ein wahnsinnig überraschendes Werk. Daniela von Rebay, das ist eine Deutsch-Amerikanerin, die die wichtigste Figur war zur Zusammenstellung der Guggenheim-Sammlung, also eigentlich auch Kunsthistorikerin, die aber auch malt. Und die eigentlich ein sehr schönes, farbiges, abstraktes Bild gemacht hat 1946. Auch ein sehr schönes Beispiel für auch die Offenheit und den Mut dieser Künstlerin in der Zeit, einfach neue Wege zu gehen. Wichtig ist auch Germaine Richier, eine französische Bildhauerin, die in den 40er Jahren so Skulpturen macht, wo die Menschen so langsam anfangen, sich ein bisschen in Insekten und Amphibien so zu verwandeln, hat sich später noch weiter vorangetrieben. Eine ganz wichtige Künstlerin, sehr bekannt auch, in Frankreich sehr berühmt. Und die spielt auch eine wichtige Rolle. Es gibt auch Sophie Teuber-Arp. Also es gibt in der Ausstellung eine ganze Reihe von ganz wichtigen Bildern und Skulpturen von Frauen. Und die aber auch zeigen, dass neue Impulse in vielen Fällen damals auch von Künstlerinnen gekommen sind. Das ist sehr schön zu sehen.
Warum, Herr Büttner, haben Sie sich eigentlich gerade jetzt für dieses Ausstellungsthema entschieden?
Sie stellen gute Fragen. Es ist so, dass wir insgesamt dran sind, im Moment unsere Bestände zu sichten, die wir nicht so oft zeigen, weil wir ja in 2 Jahren ein sehr wichtiges, großes Erweiterungsgebäude von David Chipperfield eröffnen können. Haben wir mehr Platz und wir möchten jetzt in Ruhe schauen, welche Bestände haben so schlummernde Perlen, sage ich mal. Und ich muss dann sagen, dass die Ausstellung, ich habe mir schon ein bisschen gedacht, ganz ehrlich, als ich anfing daran zu arbeiten, so ganz ein bisschen übertrieben gesagt, fast ein bisschen ironisch, leben wir jetzt eigentlich auch in einer Vorkriegszeit. Also ich meine, die Ausstellung passt fast zu gut in unsere Zeit hinein. Also der aufkommende Nationalismus zum Beispiel, den man doch wieder konstatieren kann. Diese Unruhe auch in der Politik, diese unglaublichen Dinge, die geschehen, die man nicht richtig verstehen kann. Also es gibt einige Sachen aus dieser Zeit, die für heute sehr spannend sind, weil man einfach sieht, wie Künstler auf solche Notsituationen, auf energetische Engpässe reagieren, weil sie sehr sensibel sind, Künstlerinnen und Künstler, und wie Seismografen das irgendwie aufnehmen. Es gibt schon auch politische Bilder in der Ausstellung. Es gibt ein, zwei richtige politische Bilder, die zeigen ganz deutlich, da geht es einfach um die Widerspiegelung der Ereignisse auf der Weltbühne. Aber Kokoschka zum Beispiel, auch ein berühmtes Kriegsbild von ihm. Aber es ist, auch wenn ein Künstler einfach nur mit abstrakten Lineamenten etwas macht, dann ist doch eingefangen, was ihn beschäftigt hat. Und ob das jetzt figürlich ist oder abstrakt, ob es surrealistisch ist oder, wenn man so will, dann das einfach mal, man spürt praktisch den Zustand des Menschen, der Condition humaine. Und das finde ich sehr, sehr aufregend. Von dem muss ich sagen, für mich passt die Ausstellung sehr gut in unsere Zeit. Man kann eine Menge lernen auch. Wir haben einfach nicht den Platz, das versteht jeder, der im Museum arbeitet. Man hat zu wenig Platz und jetzt können wir endlich diese Bilder mal zeigen. Ich finde es auch eine große Freude.
Stunde Null, Kunst von 1933 bis 1955. Die neue Ausstellung im Kunsthaus Zürich ist bis zum 22. September zu sehen, kuratiert von dem Sammlungskonservator Philipp Büttner. Herr Büttner, herzlichen Dank für das Gespräch und auch für diese akustische Führung.
Gerne. Danke für das Interesse.
Zu einseitig fand die israelische Regierung eine Jerusalem-Ausstellung im Jüdischen Museum Berlin. Es hagelte Kritik. Jetzt steht Israel im selben Haus wieder im Mittelpunkt einer Ausstellung. This Place ist sie überschrieben und zeigt Arbeiten von 12 internationalen Fotografen, die zwischen 2009 und 2012 in Israel und dem Westjordanland entstanden sind. Das Jüdische Museum hat diese Schau allerdings nur übernommen. Sie war zuvor schon in Israel, in Tschechien und den USA zu sehen. Ein Rundgang mit Andrea Handels.
Eine israelische Familie mit drei erwachsenen Kindern, darunter eine Soldatin, stapft mit Badetaschen und Klappliegestühlen ausgestattet durch den Sand. Offenbar wollen sie zum Schwimmen gehen. Aus dem Boden ragt rostiges Metall. Man weiß nicht recht, wo genau sie sich befinden. Ob es vielleicht eine ehemalige Grenzsicherungsanlage ist? Das Foto stammt von dem französischen Fotografen Frédéric Brenner. Eine von insgesamt 200 Aufnahmen aus Israel und dem Westjordanland, die jetzt im Jüdischen Museum Berlin zu sehen sind. Frédéric Brenner hat das Projekt ins Leben gerufen, hat 11 andere Fotografinnen und Fotografen aus Nordamerika, Europa und Asien eingeladen, mitzumachen. Renommierte Fotokünstler wie den Tschechen Josef Kudelka, den Amerikaner Stephen Shore und den Deutschen Thomas Struth.
The entire idea was to invite authors, poets.
Die Idee war es, Autoren einzuladen, Dichter, die ihre eigene Grammatik, ihre eigene Syntax entwickelt haben, ihren eigenen Blick auf Israel und die Westbank, jenseits von Politik, ohne aber diese zu ignorieren. Zu versuchen, die Wurzeln zu sehen, die archaischen Zustände, bevor sie politisch oder religiös werden.
Dafür hatten die eingeladenen Fotografen viel Zeit. Manche sind gleich ein halbes Jahr geblieben, andere sind mehrmals hingereist. Am Anfang stand eine organisierte gemeinsame Erkundungstour. Danach hat jeder gemacht, was er wollte. Frédéric Brenner hat 6 Millionen US-Dollar für das Projekt zusammenbekommen, hauptsächlich von amerikanischen Stiftungen. Es sollte eine poetische Polyphonie entstehen durch diese sehr unterschiedlichen Fotografen. Manche kommen eher von der Reportage her, andere, wie Thomas Struth, aus der Fotokunst.
Ich war ja noch nie in Israel gewesen vorher. Und habe das Gefühl gehabt, irgendwann als Nachkriegsdeutscher, 1954 geboren, hat man ja doch eine besondere Beziehung dazu. Und als diese Sache auf mich zukam, und dann habe ich einfach gemerkt, dass es jetzt der Moment, mich damit auseinanderzusetzen. Und da ich auch immer mit Großbild fotografiere, dann steht man lange da und hat wirklich eine Erfahrung, die man sonst nicht hat.
Thomas Struths beeindruckendste Bilder in dieser Ausstellung sind seine Aufnahmen von ausgetrockneten Landschaften mit ruinösen Häusern oder Stadtvierteln im Hintergrund, die wie Gemälde alter Meister wirken, aber alles andere als eine heile Welt spiegeln.
Vor allen Dingen dachte ich dann ja gut, also das ist ja so ein undankbarer Flecken Erde. Das ist ja wahnsinnig heiß, das ist wie Wüste, so nämlich trocken. Kein Wunder, dass hier die Weltreligionen herkommen, weil da muss man einfach eine Menge spinnen. Ja, weil die Fantasie sozusagen damit den Leuten durchbrennt.
Die Fotografen und Fotografinnen blicken jeweils sehr eigen auf das Land, auch auf die Konflikte, das merkt man. Josef Kudelka beispielsweise hat sich in seinen Schwarz-Weiß-Fotos auf das Trennende, auf die Mauern konzentriert. Fazil Sheikh hat lauter Luftaufnahmen von der Negev-Wüste gemacht, die er wie ein großes Puzzle zusammensetzt. Jedes Quadrat zeigt eine andere, rätselhafte Oberfläche. In den Texten erfährt man, was in den Mustern im Sand zu sehen ist. Rückstände einer Militärübung zum Beispiel oder Wiederaufforstungsversuche. Familien- und Soldatenporträts, Die Wüstenlandschaft, desolate Orte, das sind, wenn auch auf sehr unterschiedliche Weise fotografiert, wiederkehrende Themen in der Ausstellung. Die Amerikanerin Wendy Ewald hatte allerdings eine ganz andere Idee. Sie hat die Einwohner selbst Fotos machen lassen. Angefangen hat es mit zwei Schulklassen.
I did work in two schools. In Nazareth and outside of Nazareth.
Ich habe mit zwei Schulen in Nazareth und außerhalb von Nazareth zusammengearbeitet, weil ich mich da wohlgefühlt habe. Und sehr schnell haben die Kinder wirklich tolle Fotos mit den kleinen Digitalkameras gemacht. Und sie haben dann 1,5 bis 2 Jahre mit mir weitergearbeitet. Solche Bilder hatte ich noch nie vorher gesehen.
Mit 14 verschiedenen Gruppen hat Wendy Ewald am Ende gearbeitet. Schulklassen, aber auch einer Gruppe orthodoxer Soldatinnen oder Mitarbeiterinnen des Büros für soziale Angelegenheiten im arabischen Ostjerusalem. Es sind persönliche, intime Aufnahmen, die einen Einblick in die sehr unterschiedlichen Lebenswelten der verschiedenen Bevölkerungsgruppen in Israel und den besetzten Gebieten geben. In Postkartengröße hängen sie zu jeweils 30 Fotos pro Rahmen im Jüdischen Museum. Und sie zeigen in klein noch einmal, was die Bilder der berühmten Fotografen im Großen zeigen. Wie vielstimmig das Leben in Israel und dem Westjordanland auch jenseits aller Konflikte ist.
This Place, die Fotoausstellung über Israel und das Westjordanland, macht jetzt im Jüdischen Museum Berlin Station bis zum 5. Januar 2020. Ich bin Britta Bürger. Kommen Sie gut durch die Nacht.